Na, du Tante.
Na, du Onkel?
Heute gibt es was zum Abendessen bei dir?
Steak mit Pommes.
Oh, da würde ich ja gerade nicht Nein sagen.
Ich auch
Wie
nicht.
kommst du dazu?
Es kommt dazu, weil mein Ex-Mitbewohner mich gerade zum Essen eingeladen hat, weil ich einfach so nett bin und ihm 2 Jahre lang sein Leben verschönert habe. Bis er mit seiner Freundin zusammengezogen ist. Jetzt verschönern 2 Frauen sein Leben.
Man muss schon ein sehr fantasieloser Mensch sein, um überhaupt keine Fantasien dabei zu entwickeln. Aber die Frage, auf die ich eigentlich abziele, ist es denn, glaubst du, dass dein Mitbewohner oder Ex-Mitbewohner ein empathischer Mensch ist? Auf einer Skala von 1 bis 10, bitte.
Da ist er eine 6.
Okay.
6 bis 7.
Okay, und du selber?
Sie 6. 6 bis 7
Also,
auch.
du bist genauso empathisch wie er.
Obwohl, vielleicht würde ich einen Punkt dazu rechnen.
Vielleicht oder
Ja.
ganz bestimmt.
Ich würde auf eine 7 gehen. Ja, 7 bis 8.
Also, du gehst auf eine 7 bis 8.
Ja.
Okay, also, wir unterhalten uns ja heute rund um das Thema Empathie.
Ein sehr spannendes Thema, gerade in der Vorweihnachtszeit.
Du hast jetzt eben in der Bewertung genau die Bewertung abgegeben, die laut einem Datensatz, der mir jetzt noch im Kopf herumschwirrt, über 90% aller Befragten hinsichtlich dieser Frage geben.
Interessant.
Und zwar halten die meisten Menschen sich für empathischer als unmittelbare Umgebungsmenschen. Ich bin empathischer als der andere. Du musst dir überlegen, wenn die Statistik stimmt gemäß dieses Datensatzes, kannst du ja mal den Test machen mit deinem Ex-Mitbewohner, dem du die letzten 2 Jahre das Leben entsprechend verschönert hast, ob er möglicherweise das umgekehrt genauso sieht.
Das mache ich echt und das nehme ich auf.
Gut, das Spielchen kannst du übrigens immer wieder so in Gesellschaftsrunden abends, wenn man sich gar nichts Besseres mehr zu erzählen hat oder wenn man mal anfängt, sich vielleicht über interessantere Dinge zu unterhalten, außer wie toll man ist, nämlich im Hinblick auf tatsächlich Empathie. Wie definierst du Empathie?
Die Definition dazu wäre jetzt kurz und knapp jemand, der sich in die Gefühle eines anderen hineinversetzen kann.
Fantastisch. Ist wahrscheinlich in Wikipedia oder anderswo genauso zum Ausdruck gebracht.
Wahrscheinlich.
Also du kannst dich in den anderen hineinversetzen und dementsprechend sieht dann
Mitfühlen. Das fehlt
mitfühlen,
noch, ja.
Verzeihung, ja, also wow, okay. Und darüber hinaus, aus diesen mitfühlenden Fähigkeiten bist du in der Lage, möglicherweise dann auch mit dieser Person geschickter, qualifizierter, souveräner umzugehen, als denn, wenn du das komplett empathielos tust. In der Umgebung deiner seiner ist jetzt nicht nur dein Mitbewohner möglicherweise mit einer niedrigeren Quote der Empathie ausgezeichnet worden von dir wie eben. Gibt es noch andere Menschen, die in deiner unmittelbaren Umgebung mit dir zu tun haben, von denen du meinst, dass sie weniger empathisch sind, unabhängig davon, dass ich nicht sage, dass sie damit nicht empathisch sind?
Es gibt Menschen in meiner sehr engen Umgebung. Die würde ich als 50% super empathisch und 50% unempathisch bezeichnen.
Also manchmal ja, manchmal nein.
Ja, aber in ganz, also das geht teilweise in totale Extreme. Das ist ja auch ganz interessant eigentlich, weil warum ist das so? Ist es dann wirklich noch Empathie oder ist man nur empathisch, wenn man bei allen Sachen mitfühlen kann? Was sagst du
Ja, also
dazu?
nochmal Empathie von der Definition, genauso wie du so gebracht hast, unterscheidet ja jetzt nicht, also da empathisch und da nicht empathisch, sondern ist prinzipiell immer die gleiche Fähigkeit, es ist immer die gleiche Eigenschaft und also die meisten Menschen, die mir so begegnet sind, sind von mir mit einem in Anführungszeichen Stempel versehen worden. Also den empfinde ich als empathischer und den empfinde ich als weniger empathisch,
Ja.
unabhängig davon, in welcher Teildisziplin er möglicherweise oder sie möglicherweise viel empathischer ist und da wiederum weniger. Was ich dann mit Erstaunen festgestellt habe, ist, dass mein Urteil mit Bezug auf die Empathie einer bestimmten Person und das Urteil eines anderen Menschen in Bezug auf die gleiche Person sehr häufig deckungsgleich ist. Mhm. Also so unterschiedlich man sein mag und so wenig man auch überhaupt miteinander zu tun hat. Also ich rede auch nicht davon, dass ich jetzt 100 Stunden mit diesem Menschen verbracht habe und ja, der andere eine. Das ist so eine Auffälligkeit. Und ich versuche immer und immer wieder Menschen, die, na, sagen wir mal so, nicht so schnell an ihr Ziel gelangen oder sich manchmal fragen, warum sie mehr Probleme haben, als sie eigentlich haben wollen, in Richtung Empathie zu schieben. Weil für mich das sehr oft der Schlüssel zum Glück oder Unglück ist.
Zum eigenen Glück.
Richtig, denn jetzt sind wir bei dem zweiten Faktotum aus der gleichen Datensatzrunde, die noch in mir herumschwirrt. Ich erinnere mich gut daran, was man in Unternehmen macht, insbesondere dann, wenn du da in den Managementfunktionen bist. Man fängt an, das sich zu bewerten. Also es gibt Bewertungsschemata.
Die vier Farben.
Auch als Teil deiner Leistungsbewertung, Beurteilung, auch im Hinblick Karriereentwicklung, ja, und all sowas. Also es ist jetzt nicht nur irgendwie Chiki-Chaka, sondern es wird dann schon ernst. Und dazu gibt es auch ein System, was unter anderem bedeutet, also du befindest dich dann in so einem Bewertungsrhythmus. Und dazu gehört, dass, also A, sollst du 3 oder 4 Leute benennen aus deinem beruflichen Umfeld, die mit dir auf der gleichen Hierarchieebene sind. Dann kommt dazu dein Chef oder Chefin, also dein unmittelbarer Vorgesetzter. Und dann benennst du nochmal mehrere Menschen, 4, 5, 6, 7, 10, die in deinem Team sind. Und dann benennst du nochmal Menschen, die völlig außerhalb dieser Hierarchie sind, die auch in dem unmittelbaren Umgebungsfeld deines Jobs, aber die in der gleichen Firma sind und die dir irgendwo schon mal begegnet sind. Dann werden diese, in dem Fall dann 20 Menschen meinetwegen, gefragt, ob sie bereit wären, diese Bewertung auch vorzunehmen, was dich angeht. Findet schriftlich statt.
Dein aber Chef, ist ja nicht anonym am Ende des Tages.
Es ist, es ist insofern anonym, als dass es eben 20 Menschen sind und von 19 weißt du nicht, wer was gesagt hat, weil du vom Cluster her nicht erkennen kannst, wer ist.
Okay, okay.
Bei deinem Chef, also wenn du so willst, bei dem weißt es, ne? Weil, ja. Also die meisten haben nur einen Chef und der ist geoutet in dem Sinne.
Okay,
und einer der größten Klopper in diesem Bewertungsschemata ist das Thema Empathie. Ich habe das übrigens an mir selber mit Schmerzen erleben dürfen.
Und zwar, mit Schmerzen?
Ja, mit Schmerzen dahingehend, dass ich der vollen Überzeugung war, dass ich empathisch wie ohne Ende wäre. Und von diesen Menschen, die mich dann da beurteilt haben, habe ich leider Gottes die schriftliche, wenn du so willst, Bestätigung bekommen, dass ich mich mindestens als etwas empathischer sehe, als ich es offensichtlich demgemäß nach bin.
Das finde ich eben so interessant, weil bei dir ist es auch so, weil du bist, ich kenne dich ja gut, du bist ein sehr empathischer Mensch und ich kenne dich in vielen Situationen. Aber was ich gehört habe von Leuten, die mit dir gearbeitet haben, deren Chef du warst,
ja.
Also da, ich wäre auf jeden Fall nicht gerne da.
Nicht?
Mit dir im Büro gesessen, weil das, was immer rauskommt, ist, ja, jeder, der zu Wolfram ins Büro gerufen wurde, ist eigentlich heulend wieder rausgekommen. Und ich bin jedes Mal total geschockt, denke mir so, wow, wie geht das überhaupt?
Ja, also totale Verleumdung, aber...
Aber in dem Fall hast du auch zwei Seiten.
Ja, und ich habe hoffentlich zumindest für mich soweit die Lehren daraus gezogen, dass ich zunächst einmal, was mir gar nicht so leicht gefallen ist, akzeptiert habe, dass das Urteil meiner Companions oder meiner Kolleginnen und Kollegen nun mal so ist, wie es ist. Punkt. Ich kann damit einverstanden sein. Ich kann damit nicht einverstanden sein.
Aber jetzt zurückblickend gesehen, wenn du hörst, dass Leute reihenweise heulend aus deinem Büro gehen, bist du wahrscheinlich schon einverstanden damit, dass die dich so beurteilen oder beurteilt haben damals.
Also mein Chef ist nie heulend aus meinem Büro rausgegangen.
Dein Chef nicht, aber vielleicht alle anderen.
Und auch Kollegen oder Kolleginnen, soweit ich mich in irgendeiner Form an etwas erinnern kann, okay, auch nicht. Aber es ändert ja wieder auch in diesem Falle nichts daran, dass es das stimmt, das ist passiert. ich behaupte, dass ich natürlich alles getan habe, damit diese weniger glücklichen Menschen wieder sehr glücklich geworden sind. Oder ich behaupte, das war natürlich alles sehr authentisch und berechtigt. Und was kann ich dafür, dass du das Heulen anfängst? aber mal Scherz beiseite.
Empathie.
Exakt so. Ich habe mir tatsächlich aufgrund dessen, das ist mir ich glaube, mindestens zweimal, dreimal passiert. Und ich hatte mir jedes Mal vorgenommen, das kann mir nicht nochmal passieren. Ich habe dann festgestellt, okay, ich habe mich verbessert, also ich bin hingerobbt. Aber ich war wieder irgendwo in einem Korridor, wo ich mir dachte, Mensch, ich bin schon der Superweltmeister im Empathie. Und habe dann festgestellt, immer noch nicht so weit, dass ich dieses Weltmeistersignal oder beziehungsweise nicht Signal, sondern diese Auszeichnung bekommen hätte. Ich habe dann umgekehrt, weil ich natürlich auch ein Bewertender war, festgestellt, dass ich offensichtlich andersrum genauso geurteilt habe. Also sprich, ich habe solche, die ich bewertet habe, weniger empathisch bewertet, eingeschätzt. Ich habe das auch begründet. Also sprich, man kann da auch eine Begründung dazu schreiben. Und das nächste aus diesen Bewertungsschemata ist, dass man durchaus dann auch die Möglichkeit hat, sich mit diesen 10, 20, wie viele Menschen auch immer, dann mal hinsetzt.
Und darüber zu
Und darüber
unterhalten.
zu unterhalten, nach dem
Hast du das auch
Motto,
gemacht damals?
ja, das
Okay.
ist auch, wenn du so willst, es ist motiviert, es wird unterstützt, es wird auch gewollt. Also es ist ja jedenfalls für mich wahnsinnig interessant, endlich mal zu hören, was mein Chef wirklich so von mir denkt und was er von mir hält.
War das deckungsgleich mit deinen Gedanken, was er über dich denken würde, oder war das
Nein, das
total
war,
überraschend?
also erstens, nein, das war nicht deckungsgleich. Zweitens, es gab immer Segmente, in denen war ich nicht überrascht. Aber es war immer was dabei, was mich völlig aus dem Sessel gehoben hat. Also ich meine
Negativ.
wirklich komplett, wow, wäre ich nie drauf gekommen.
Total interessant. Ich habe sowas auch
Meistens,
noch nicht.
meistens übrigens war es positiv.
Super.
Ja, aber es war positiv dahingehend, dass ich gesagt habe, da wäre ich nie im Leben drauf gekommen, dass weil ich das so oder so gemacht habe, es so oder so von ihm oder ihr, weil ich hatte durchaus Frauen genauso wie Männer als Chef und kam komischerweise mit Frauen als Chef mindestens so gut klar wie mit Männern, aber vielleicht nicht komischerweise. Was mir aber wiederum dann gesagt worden ist, nach dem Motto, und da konnte ich wieder nichts sagen, okay, wenn das für dich wirklich so neu ist oder wenn das dich jetzt so überrascht, dann scheint deine Empathie diesbezüglich wieder etwas unterentwickelt zu sein, weil ich habe dann gemerkt, also das, was mir dann meinetwegen mein Chef oder meine Chefin gesagt hat, war deckungsgleich dahingehend, dass ich andere gefragt habe, findest du das auch? Und dann kam so ein spontanes Ja rausgeschossen. Und ich sage, offensichtlich der einzige Blinde, der hier im Raum ist, bin ich.
Man nimmt sich selber vielleicht einfach ganz anders wahr. Oder du sagst doch auch immer, dass man als Talent die Sachen, die man kann, für selbstverständlich nimmt und denkt, das ist doch total das Normalste der Welt, dass ich das kann und muss mich dafür gar nicht, muss gar nicht stolz darauf sein. Und dass alle anderen, die dich sehen, denken sich so, wow, wie macht er das?
Ja, das hast du übrigens wunderbar ausgedrückt eben, dass diese Wahrnehmung, und jetzt kommt dann für mich vielleicht noch viel schlimmer, weil ich habe ja Psychologie studiert und insbesondere mich auch Wahrnehmung, das ist so mein Spezialgebiet. Und wenn man sich quasi dann, also wenn ich mir dann überlege nach dem Motto, ich bin so blind, dass ich mich selber nicht sehe, wie soll ich dann in der anderen Hinsicht das oder das so weit wahrnehmen? Ist dieser Satz, den du da eben gesagt hast, ein nicht nur wahrer Satz, sondern einen, den kann man sich wahrscheinlich an die Wand schreiben. Und wenn man sich an dem immer wieder orientiert,
Statt Carpe diem einfach.
dann tut man sich einen Gefallen. Und übrigens, genau das habe ich dann gemacht. Ich habe mir dann tatsächlich so Post-it-Zettel gegeben und habe sie dann an meinen PC hingeklebt. Oder habe mir andersweitig, also auch wieder mit schriftlichen Merkmalen, so weit klargemacht, dass ich mich auch immer wieder dann dabei ertappt habe, wenn der Zettel jetzt nicht da wäre, dann hätte ich
Was
das.
stand da denn drauf?
Ach, das sind so einfache Dinge, das geht dann stark auch in wie man wahrgenommen wird und in welchen Umgangston man hat und. Und einer dieser Zettel bestand darin, sag freundlich guten Morgen.
Mach Claudia doch auch mal einen Kaffee.
Ja, das stand jetzt nicht da, aber ich habe dieses Guten Morgen sagen jetzt nicht als erstens mal als besonders wesentlich empfunden, aber festgestellt, andere tun das.
Würde ich auch
Und
so
jetzt kann
sagen.
ich eben hergehen und sagen, also erstens, zu mir muss auch keiner Guten Morgen sagen. Zweitens, Ich bin morgens rein schon von meiner biologischen Fähigkeit heraus eher langsam. Ich laufe im Laufe des Tages und im Laufe des Abends zur Höchstform auf. Ich habe das auch ärztlich bestätigt bekommen, dass mein Kreislauf eher so ist. Es gibt ja diese Early Birds, die morgens schon da reinmarschieren und hallo und die gute Laune nur so raushauen. Da bin ich blöderweise nicht in dieser Kategorie.
Ich stehe auf und bin sofort auf 100% und könnte direkt lostanzen und bin gut gelaunt und bin total am Quatschen und so weiter. Aber ich bin auch abends ja auch so.
Ich wollte gerade sagen, jetzt bist du abends auch. Also du bist offensichtlich so ein Duracell-Häschen, das da mit ewiger Energie durch die Gegend düst. Und ich bin eher so der, wie heißt die andere Batterie? Ich bin so der Hase, dem dann irgendwann mal morgens erstmal überhaupt nichts gelingt oder der nicht in die Gänge kommt. Deswegen Zettel.
Ja.
Steht drauf, guten Morgen, sieh da, Zettel, guten Morgen. Dann habe ich tatsächlich manchmal sogar das Kunststück fertiggebracht, dass ich zu der Person X oder Y gegangen bin, die ich jetzt, habe ich mir wieder irgendwie vor Augen geführt, stimmt, ich habe nicht guten Morgen gesagt, bin nochmal hingegangen und habe guten Morgen gesagt. So,
das ist doch cool.
Das hat dann auch manchmal für lustige Reaktionen gesorgt, nach dem Motto, habe ich was angestellt, ist was passiert? Sag ich, nein, eigentlich wollte ich einfach nur freundlich guten Morgen sagen.
Das würde ich aber auch denken. Wenn du einzeln zu mir herkommen würdest und nochmal guten Morgen sagen würdest, würde ich mir denken, okay, er beobachtet mich, ich habe irgendwas falsch gemacht. Gleich klallt, ja. Gleich muss ich wieder sein Büro und komme heulend raus.
Ja, genau. Ach, ja, gleich, weil du das ja auch jeden Tag musst. Ne?
Nein, also ich ja. Nicht, aber an der Stelle von einer anderen Person. Ja, also ich finde gerade Empathie für deinen alten Kollegen. Ja,
wunderbar. Also du hast offensichtlich irgendwelche üblen Gerüchtemacher gefunden, die irgendwelche üblen Dinge über mich erzählen.
Das kommt von vielen Seiten.
Ja, nochmal.
Hast du mir auch bestätigt.
Ich kann dir bestätigen, dass es diese Gerüchte gibt. Ja, das kann ich bestätigen. Aber
auch wenn ich dich ganz anders wahrnehme.
Also kommt das vielleicht auch noch dazu, dass diese, man nennt das übrigens auch in diesen Bewertungen sehr gerne, hast du schon mal einen 360 gemacht? Und ein 360, also 360-Grad-Bewertung, findet in dem Zusammenhang her erstmal nur dann wirklich statt, wenn du auch in einer Position bist in der Firma, in der diese 360 Grad möglich sind. Heißt,
die da wäre?
Naja, das ist ja insofern einfach, wenn du anfängst in einer Firma, dann wirst du normalerweise nicht gleich Chef. Das heißt, es können dich gar keine Leute bewerten, die in Anführungszeichen unter deinem Kommando dienen. Mhm. Also somit können diese 360 Grad nicht in dem Fall gewährleisten, sondern man nennt das dann 270 oder 180 oder 90, weil eben ein Cluster de facto fehlt. Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass dir was fehlt, aber es fehlt dir einfach dann diese Zielgruppe, die dich dementsprechend bewerten kann.
Also du bist noch nicht lang genug da, als dass Leute ihre Meinung über
Nein, du bist noch nicht lange genug da, als dass du Chef oder Chefin wärst. Sondern du fängst ja normalerweise, wenn du in der Firma anfängst, fängst du ja nicht an als Chef, sondern du fängst an, was weiß ich, als Volontär, als Praktikant.
Also dich könnten quasi als, sagen wir mal, als Junior könnten dich nur 6 Leute bewerten, aber wenn du Chef bist, dann hast du 50
man
Leute
nennt das, man nennt, weißt du, man nennt, das so, man nennt das so schön, richtig, man nennt das so schön, wenn du Personalverantwortung hast, heißt es auf gut Deutsch, du bist verantwortlich für ein Team. Also ob das jetzt dann 5 Leute sind oder 50 oder 5.000, so what. Mhm. Aber diese Verantwortung brauchst du erstmal, damit dich Leute bewerten können, von denen diese alle sagen, das ist mein Chef oder meine Chefin. Wenn du kein Chef oder Chefin bist, kann dich auch keiner bewerten in der Rolle. Deswegen fehlt das, wenn du so willst, in diesem Cluster. Wenn du dich dann in eine Rolle gebracht hast, sodass du sagst, so, jetzt bist du meinetwegen Altdeutsch Abteilungsleiter oder Head of oder irgendwas geworden, dann kommst du ja plötzlich in eine ganz neue Rolle rein, nämlich vorher, wenn du einen Chef hattest, aber selber keiner bist, dann bewertest du ja deinen Chef oder du nimmst ihn ja ständig wahr. Mein Gott, der war vielleicht doof heute und der war fies und gemein oder war nett oder sonst irgendwas. Das Spannende ist ja dann, wenn du das umdrehst, auf einmal wirst du bewertet von Menschen, ob nun in irgendeinem Prozess oder ob das einfach im alltäglichen Leben stattfindet. Und du musst dir plötzlich Gedanken darüber machen, vielleicht über Dinge, über die du dir vorher noch nie Gedanken gemacht hast, aber du dir umgekehrt über deinen Chef die ganze Zeit Gedanken machst. Fängt schon damit an, was hat der an? Ist der gut gelaunt? Spricht er mit irgendjemandem länger als mit mir? Der ist nie da. Oder was macht der eigentlich den ganzen Tag? Also die Frage, die mich mein ganzes Berufsleben immer wieder begleitet hat, also von dem Moment an, wo ich Chef war in dem Sinne, war immer wieder, was machst du eigentlich?
Das frage ich mich auch bei jedem Chef, den ich habe. Was machst du außer rumlaufen und schauen,
dumm aha, rumkommandieren.
Und dann irgendwelche Meetings einstellen, bei Meetings sagen, ja, das machen wir so, approved. Also was genau ist eigentlich deine Aufgabe?
Ja, genau. Und warum musst du eigentlich mehr Geld verdienen als ich? Und was qualifiziert dich überhaupt dazu?
Wieso darfst du einen Porsche als Firmenwagen nehmen, ja, und ich nicht nur den BMW?
Ja, oh, das würde jetzt BMW möglicherweise betrüben, wenn du das einfach so siehst, aber fein. Ja, aber immer wieder dann auch, kommen wir auf Empathie zurück, wie weit eben Empathie ist ja immer da, ist ja 24 Stunden da. Und ich merke das jetzt auch wieder bei meiner Nichte, die jetzt, glaube ich, 10 Tage alt ist. Und das macht natürlich einen Unterschied. Wenn ich die anlächle, habe ich eine größere Chance, dass sie zurücklächelt, als wenn ich sie böse angucke. Wenn ich sie allerdings böse angucke und sie lächelt mich an, dann fange ich möglicherweise auch das Lächeln an. Also was da alles schon abgeht, so an Mimik und sonst irgendwas, das sind ja alles diese berühmt-berüchtigten Soft Skills. Und Empathie, ich dann festgestellt, ist ja vielleicht die Königin der Soft Skills. Also wer das raus hat, und wie gesagt, in meinem Fall habe ich dann auf dieser Skala von 1 bis 10.
Was hast du da bekommen?
Ich glaube, am Anfang war ich so bei 3, 4, auch mal 2. Meistens übrigens, wenn es ganz niedrig war, war dann auch noch eine ausführliche Begründung dabei, wo es dann meinetwegen auch hieß, also so schlecht oder so doof oder so gemein wäre ich gar nicht, aber so. Mhm. Dann habe ich gesagt, okay, jeder hat wohl offensichtlich irgendeine Geschichte, in dem Fall mit mir. Und an dieser Geschichte...
Würde ich so gerne lesen, die Geschichte.
An dieser Geschichte orientiert er oder sie sich die ganze Zeit. Und ich sage dann, das ist doch totaler Quatsch, das stimmt, das ist passiert. Aber wenn ich jetzt sage, so 1 out of 10, dann würde der das möglicherweise auch noch nicht mal mehr bestreiten. Stimmt. Aber wir merken uns ja auch viel besser die Dinge, die wir suboptimal machen, als die Dinge, die wir gut machen. Und das kennst du ja auch wahrscheinlich. Du machst 99 Sachen toll und dann machst du eine Sache nicht toll.
Woran dann mobbt mich Wolfram 4 Wochen lang damit. Das kenne ich.
Ich sehe schon.
Wunderpunkt.
Okay. Also deswegen, die andere Lehre, die ich zumindest daraus gezogen habe, ist, dass Empathie nicht so eine Art grundsätzliche Fähigkeit ist, auf der man auf dieser Skala von 1 bis 10 immer auf einer 10 landen würde.
Ich würde auch weitergehen und sagen, dass eine 10 auch für einen selber gar nicht gut ist. Ich kenne nämlich auch Menschen, denen würde ich eine 10 geben, aber die sind so viel damit beschäftigt, sich mit den Gefühlen und Problemen anderer zu beschäftigen, dass sie sich selber dabei vergessen. Deswegen finde ich, dass eine 10 gar nicht so gut ist. Vielleicht für alle anderen, aber
vielleicht solltest du mal in das HR-Business einsteigen, weil da findet das ja alles statt, weil exakt richtig. Wenn man aus dieser Notengebung noch herkommt und sagt, ich versuche ja immer eine 1 oder 10 Punkte, wenn es 10 oder 100 Studium herzugehen, und dann kommt, weil Empathie ist ja nur ein Faktor. Also da werden ja viel mehr Fakten abgefragt. Zum Beispiel, der ist kompetent, der ist durchsetzungsfähig, der ist empathisch, der ist sympathisch, alle möglichen Faktoren. Ja, und jetzt kann man ja schon hergehen, wenn jetzt also es einerseits heißt, also der ist entscheidungsfähig. Entscheidungsfähig heißt automatisch, wenn ich was entscheide, dass es ein paar Leute gibt, die mit dieser Entscheidung nicht einverstanden sind. Egal, wie toll die Entscheidung ist.
Ja.
Das bedeutet automatisch auch wiederum, dass derjenige, der mit der Entscheidung nicht einverstanden ist, die auf der Empathieskala möglicherweise ein paar Punkte abzieht, die aber im Gegensatz dann dazu stehen, also ich muss nun mal halt eine Entscheidung treffen, und wenn du mich deswegen für weniger empathisch hältst, dann nehme ich das in Kauf. Und das war genau die andere Lehre, die ich daraus gezogen habe, also jenseits des Ehrgeizes, dass man überall ganz toll sein möge, nach dem Motto, also für mich nicht machbar. Es gibt einfach gewisse Segmente, da werde ich feststellen, da sind andere besser, ist auch okay so. Ich muss aber mit meiner Mixtur und ich muss mit meinem Ergebnis am Ende des Tages zufrieden sein.
Ja.
Also wieder.
Mit deinem Chef sein, deswegen bist du Chef. Vielleicht,
ja,
weil du diese Entscheidung am smartesten für das Unternehmen treffen würdest und die anderen halt nicht.
Ja, Chefs haben ja noch einen anderen, sagen wir so, die haben eine andere Herausforderung, die sie mit sich herumschleppen. Chefs sind am Ende des Tages verantwortlich. Punkt.
Ja.
Völlig egal, was sie selbst verbockt haben und was nicht. Und auch da wiederum interessanterweise, wenn es darum geht, Chefs zu bewerten oder zu beurteilen, dann kommen die meisten alle auf die gleiche Quintessenz zu sagen, das ist ein guter, guter Chef, das ist ein schlechter Chef, das ist ein fieser Chef oder you name it.
Mhm.
Aber da habe ich auch wieder gelernt, dass ob das jetzt eine Frau ist oder ein Mann, ob die 20 Jahre in der Firma ist oder 2 Tage, dass die Bewertung oder das Empfinden gegenüber dieser Einstellung, ist das ein guter Chef oder ein schlechter Chef, die ist sehr schnell sehr, sehr deckungsgleich.
Mhm.
Also offensichtlich werde ich wahrgenommen und du von den unterschiedlichsten Menschen in den unterschiedlichsten Positionen. Und interessanterweise ist die Deckungsgleichheit dieses Urteils sehr hoch. Also nach dem Motto, du scheinst schon im Sinne von, ja, irgendwas muss ja dran sein.
Mhm.
Und das ist das, was mich an der Geschichte immer am meisten geärgert und gleichzeitig fasziniert hat. Auch meinetwegen meine Frau, die mir dann sagt, du machst das nicht und das nicht. Und ich im ersten Moment so, grrr. Und im zweiten Moment dann, was spielt es für eine Rolle? Im dritten Moment, ja, ich weiß, du hast recht. Im vierten Moment, okay, gut. Wieder zurück auf los, keine 4.000 Mark einziehen und wieder von vorne anfangen. Und manchmal gleich direkt ins Gefängnis gehen, so ungefähr. Wie komme ich da wieder raus? So. Also es eben, in dem Fall habe ich dann immer, ich glaube, erfolgreich versucht es nicht als ein endgültiges Urteil zu empfinden, sondern als einen freudvollen Auftakt, es wieder neu zu versuchen.
Und was daraus zu lernen, das ist doch voll interessant. Ich würde auch gerne mal ein paar Bewertungen von Leuten, die mich interessieren, bekommen.
Das kriegst du relativ schnell. Also du kannst das so als, man kann schon fast sagen, als Gesellschaftsspiel spielen. Also wenn du mal dich in einer Runde befindest, meinetwegen mit, ich sag
das
mal,
hast du mir mal erzählt.
Ja, mit 5 Leuten.
Ist ganz,
ne?
Das ist aber viel weniger anonym auch. Wenn du, das ist halt das Ding, wenn jetzt 3 Leute da sind, also das Spiel geht so, du sagst den Personen, was soll ich machen, was soll ich weiterhin machen, was soll ich unterlassen in meinem Verhalten und was soll ich neu machen.
Ja.
Und dann gehst du raus und die sagen dir, die 3 Personen, die dabei sind, sagen dir dann, okay, wir haben das und das festgestellt, aber sagen nicht deren Namen, von wem kommt was. Gut, aber trotzdem sind es 3 Leute und irgendwie kennst du die ja auch dann in dem Fall schon gut und könntest dir denken, okay, das war, der Wolfram hat gesagt, machen wir Sport, der Johannes hat gesagt, machen wir Werbung und Ralf hat gesagt, mach mal keine Leichtsinnsfehler mehr. Okay, das kann ich zuordnen, alles gut.
Gut. Aber alle diese 3 Tipps sind vielleicht nicht ganz falsch.
Die sind alle gut, aber du würdest trotzdem wissen, von wem sie kommen.
Ja.
Ich meine, wenn es jetzt 20 Leute sind, ein bisschen anonymer, dann wäre es schon sehr.
Aber schau her, nehmen wir an, du nimmst diese 3 Leute und du kommst dann in den Raum und die sagen alle 3 zu dir, Valeria, bleib so, wie du bist.
Nee, das ist langweilig, das brauche ich gar nicht.
Glaub mir. Die sagen erstmal alle 3, bleib mal so, wie du bist.
Vielleicht vom Grundkern her.
Ja, nicht vielleicht, sondern ganz bestimmt. Dann wirst du mit diesem ersten, ich rede ja nur davon, das ist so eine Art Auftakteinstieg, dann würdest du dich möglicherweise ganz okay fühlen.
Ich würde misstrauisch werden.
Ja, nach dem Motto, wo ist der Haken?
Ich würde denken, ja, ich glaube, ihr kennt mich noch nicht so gut.
Ja, das ist übrigens immer der Fall in der Bewertung oder in der Bewertung der Bewertung. Diesen Satz, den habe ich mir selber auch das ein oder andere Mal gegönnt. Ihr kennt mich alle nicht gut genug, um das überhaupt beurteilen zu können.
Aber du hast wahrscheinlich eher andersrum.
Ja, aber ich habe dann
festgestellt. Bei dir kam eine Kritik und du meintest, ihr kennt mich gar nicht. Bei mir kommt keine Kritik und ich sage, ihr kennt mich gar nicht.
Ja, also,
das ist wieder das Überschätzen und Unterschätzen der Männlein und Fräulein.
Das mag das eine sein, das andere ist einfach, es spielt eigentlich, wohlgemerkt, eigentlich keine Rolle, wie lange mich oder dich jemand kennt, denn da kommt wiederum diese Beobachtung, jemand, der dich seit 20 Jahren kennt, beschreibt etwas und jemand, der dich seit 2 Wochen kennt, sagt zu dem, der dich seit 20 Jahren kennt und das beschreibt, sagt, komisch, das habe ich auch schon gemerkt. Also auf gut Deutsch, du hast so ein paar Footprints, du hast so, das, man kann fast sagen, du hast so ein paar Elemente, die zu deiner Markenbildung beitragen und die ist sehr authentisch, die Marke. Es ist ja so nur eine Frage.
Also meinst du gerade wirklich mich?
Ob sie, bitte?
Meinst du gerade wirklich mich oder was?
Nein, ich meine gerade nicht dich, in dem Sinne, ich meine natürlich jetzt hier, wenn wir miteinander reden, immer auch dich. Aber das ist für mich ein allgemeines Phänomen.
Ja, aber das ist doch das Coole daran, dass jeder irgendwie etwas anderes hat.
Ja,
das stimmt. Du musst ja nicht mit jedem befreundet sein, du musst ja nicht mit jedem klarkommen. Aber es ist doch cool, dass man Leute an etwas wiedererkennen kann. Ich finde es eher total langweilig, wenn jemand gar nichts hat und immer ja, ja und hier und und man...
Farblos.
Er ist einfach total... Diese Person ist dann in dem Moment einfach total ersetzbar und uninteressant für mich.
Mhm. Das also farblos.
So, ja, genau, das ist jetzt vielleicht nicht so empathisch, aber das sind auch die Leute übrigens, die alles meiner Erfahrung nach, die alles in sich reinfressen. Das heißt, vielleicht sind die total sauer jetzt auf, nennen wir die Person Sandra. Die Leute sind total sauer auf die Sandra, weil die Sandra sich gerade total blöd geäußert hat vor anderen Menschen über die. Aber sagen das Sandra nicht, sondern fressen es in sich rein und irgendwann wird Sandra deren Feind. Aber Sandra weiß davon gar nichts, weil Sandra hat es nicht mal mitbekommen.
Nein, jetzt sind wir wieder bei dem Punkt, wenn du es auf Empathie hin definierst. Das ist ja wie so eine Art unsichtbare Fähigkeit oder Nichtfähigkeit. Also man kann sehen, kann jemand schnell rennen oder nicht rennen, das kann man sogar messen. Man kann sehen, ob er weit hüpfen kann oder nicht. Man kann sehen, ob er viel oder wenig essen kann, ob ihm das gut tut oder nicht gut tut. Aber diese Soft Skills, die sind ja deswegen umso schwerer zu fassen. Aber deswegen wiederum auf diese HR-Prozesse zuzukommen, man versucht sie ja zu fassen, man versucht sie sichtbar zu machen. Und mit dieser Bewertung, diesem 360, wird so etwas plötzlich sichtbar gemacht. Jetzt wirst du wieder dann für dich selbst, wenn du mit deiner Bewertung nicht einverstanden bist, sagen, naja, das ist alles sehr subjektiv, ist im Zweifel auch total ungerecht und es ist immer nur ein bestimmter Ausschnitt eines gesamten Bildes, der wiederum auch nur ein Ausschnitt ist und nicht das Ganze wiedergibt. Ende vom Lied ist trotzdem.
Du wurdest so bewertet.
Richtig. Und wenn dir halt einer dann, so wie du jetzt deinem Mitbewohner da oder Nicht-Mitbewohner attestierst auf der Empathiebrille, bist du schon irgendwo bei 5 oder 6 gelandet. Aber
6, 7 ist doch ganz gut.
Darum geht's nicht. Aber ich übrigens bin weiter oben. und das nicht jetzt, weil ich dich ärgern will. So, dann kannst
du. Ich denke, das würde er auch so sehen. Das werde ich nachher, abfragen.
Ja, und wenn du es nachher abfragst, dann hast du mit ihm möglicherweise das erste Mal ein Gespräch dahingehend, dass du seine Empathie A, überhaupt ansprichst, B, mit ihm auch noch eine Skala durchgehst und er C, möglicherweise zum ersten Mal in seinem Leben mit dir eine solche Konversation hatte, obwohl du ihn jetzt 2 Jahre lang als Mitbewohner mehr oder weniger ertragen hast oder genossen hast oder sonst was. Und das ist das Interessante, dass erst durch, bei mir zumindest, erst durch solche Prozesse, also Prozesse im Sinne von, das ist so vorgesehen und deswegen werden plötzlich 20 Menschen aktiviert, die sich mit meiner Empathie oder Nicht-Empathie auseinandersetzen. Hätte es den Prozess nicht gegeben, weiß ich nicht, ob ich jemals erfahren hätte, dass ich auf der Empathieskala irgendwo bei 3 oder 4 rumtanze. Ich habe mich übrigens, natürlich muss ich das jetzt erwähnen, im Laufe der Jahre auf eine 6 hochgearbeitet.
Sehr gut.
Aber das ist trotzdem so.
Das ist aber auch nur deswegen passiert vielleicht. Weil also
stimmt.
Ich muss ja sagen, wie ich Menschen in meiner unmittelbaren Umgebung, vor allem Familie und so weiter, kenne, steigt mit dem Alter auch die Empathie. Und die wird dann manchmal wirklich zu einer 10 oder zu einer 9. Und bei mir übrigens auch. Und ich bin jetzt noch nicht so alt. Und ich weiß, dass ich mit 15, ich würde sagen, ich war einer der empathielosesten Menschen überhaupt.
Wow, wieso?
Mir war das so egal.
Das hat aber offensichtlich nicht dazu geführt, dass du dich sozial isoliert hast.
Nee, gar nicht.
Natürlich nicht.
Aber ich konnte nicht so, ich habe mich teilweise ein bisschen autistisch sogar gefühlt, glaube ich. Mhm. Aber mittlerweile bin ich total empathisch.
Also ich versuche mir gerade vorzustellen, wie du als Autist durch die Gegend läufst, weil es fällt mir sehr, sehr schwer, mir das vorzustellen. Also um nicht zu sagen, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Inwieweit du nicht mit 15 empathisch für das, was ein 15-Jähriger möglicherweise bis dahin entwickelt haben kann, gewesen bist, fällt mir auch ein wenig schwer. Aber gut, ich kann mir gut vorstellen, dass du gerade etwas beschrieben hast, was ich, weil ich ja schon wesentlich älter bin,
34 Jahre
älter bin, sagen kann, das Wort Altersmilde habe ich früher gehört, da ist jemand altersmilde geworden.
Bist du auch, ne?
Ich sage ja, also mir hat das Alter in dem Fall geholfen, mir hat die Erfahrung geholfen und mir hat vor allem auch die Erkenntnis im Hinblick auf die Anti-Empathie dahingehend geholfen zu sagen, was habe ich jetzt eigentlich davon? Wie viel Energie setze ich wofür, warum eigentlich ein? Und dann ist es auch so, dass dieser Satz, der oder das oder die ist mir total egal. Den habe ich in meinem Leben schon sehr, sehr oft gehört. Aber je älter ich geworden bin, umso weniger habe ich ihn geglaubt. Ich kenne eigentlich niemanden, der freiwillig behauptet oder unfreiwillig behauptet, ich finde es total super, dass mich keiner mag.
Nee, das glaube ich aber auch nicht.
Ja, deswegen. Es sind dann eben die sogenannten, ich nenne sie Arschlöcher, weil in jeder Firma läuft mindestens ein Arschloch rum, in jeder Nachbarschaft läuft mindestens ein Arschloch rum und blöderweise in deinem eigenen Freundeskreis läuft auch immer mindestens ein Arschloch herum.
Aber das sind doch die traurigsten Menschen. Das sind immer die Menschen, die eigentlich am meisten eine Umarmung brauchen.
Das könnte so sein, man könnte das so annehmen, aber ich habe in der Wiederholung der Arschlöcher festgestellt, dass zum einen alle anderen das Arschloch auch als solches identifizieren, also nach dem Motto, der müsste ja irgendwann mal mitgekriegen oder merken.
Vielleicht macht es Spaß.
Vielleicht macht es ihm Spaß, vielleicht kann er auch nicht, vielleicht ist es eben so, dass er irgendeine Behinderung hat und deswegen irgendwie nicht anders kann. Oder sonst ein Defekt, aber das nutzt mir jetzt im ersten Moment nichts.
Weil er ist ein Arschloch.
Weil er ist ein Arschloch und vor allem, wenn ich mit solchen Leuten zu tun bekomme, jetzt gerade im Beruflichen, dann nutzt es mir ja nichts, wenn ich die ganze Zeit mit der weißen Fahne wedle und sage, es wäre jetzt schön, wenn du mich mal nett behandeln würdest und dein Arschlochsein heute mal weglässt.
Also wie ich dich kenne, würdest du einfach der Person sagen, hör mal zu, du bist ein Arschloch, ich will nicht mit dir arbeiten.
Ganz so salopp vielleicht nicht.
Kannst du jetzt auch nur aus deiner Berufserfahrung her, du musst ja nicht mit jedem arbeiten, aber jetzt stell mal vor, mit jemandem arbeiten.
Es gibt einen Griff oder es gibt eine Fähigkeit, die man diesbezüglich entwickelt oder auch weniger entwickelt und an der scheitern übrigens auch sehr viele. Das nennt man Konfliktfähigkeit. Bist du fähig für den Konflikt? Das heißt nicht, dass du nicht einen Konflikt auslösen könntest, aber fähig mit dem Konflikt umzugehen. Und wenn du das jetzt mit Empathie wiederum hinein und einbringst, jemand, der eine hohe Empathiefähigkeit hat, also genau wie du es vorhin definiert hast, dass ich mich in den anderen hineinversetzen kann. Ich versetze mich jetzt also in dem Moment in das Arschloch hinein. Und das bedeutet ja umso mehr, dass viele das verwechseln. Ich sage, da geht es nicht darum, dass du dich in den anderen hineinversetzt und den quasi zu dir machst, sondern du hörst auf, du zu sein und versuchst in dem Moment
zu verstehen,
was dieses Arschloch eigentlich treibt. Und übrigens erst, wenn ich das verstehe, bin ich wohl besser in der Lage, mit dem umzugehen und übrigens Gegenmaßnahmen zu ergreifen, die dann auch idealerweise wirkungsvoll sind, als dass, wenn ich mit meinen eigenen Methoden an den, jetzt bin ich wieder beim Arschloch, rangehe, weil ich ja jetzt mal einen Moment ausgehen davon, dass ich selber keins bin, in einem Konflikt möglicherweise oder tatsächlich unterlegen bin. Denn einen Konflikt zu gewinnen als Arschloch ist viel leichter, als einen Konflikt zu gewinnen als netter Mensch. Wenn ich aber als netter Mensch nicht aufhören will, weiterhin nett zu sein, also ich will mich ja nicht selber verwandeln in ein Arschloch, dann muss ich ja irgendwo einen Weg finden, der mir bisher gar nicht zu eigen war. Also die Herausforderung, einen Konflikt zu managen, bedeutet auch Dinge zu lernen und Dinge tun zu können und im Umgang mit Menschen bestehen zu können.
Findest du, da muss man wirklich immer zu Ende diskutieren oder gibt es da?
Das habe ich gar nicht gesagt, ob man da was zu Ende diskutiert oder nicht. Ich rede einfach nur, du musst Mittel und Wege finden, natürlich.
Zu einem Ergebnis zu kommen.
Um zu dem Ergebnis zu kommen, welches du erzielen möchtest.
Ja gut, aber wenn das beide möchten, dann klappt es ja sowieso.
Nochmal, nicht. Du hast es mit dem Arschloch zu tun. Das Arschloch will ja dir Böses. Das Arschloch will ja das Gegenteil.
Ne? Ja.
So, wie komme ich aber trotzdem zu dem Ergebnis, welches ich da will? Und ich kann da keine Gewalt anwenden. Also ich kann jetzt nicht eine Pistole hernehmen und
Ist schwer dann.
Ja, siehst du?
Also da wird es schwer.
Siehst du, zumal hier, wenn mein Sohn sind, der sagt, das wie was, wo, ich darf keine Waffe ansetzen, sage ich, nein, kannst du leider nicht. So, dann ist natürlich, wie gesagt, hier, ich habe schon sehr spannende Diskussionen mit ihm diesbezüglich gehabt, nicht, dass er da mit Waffen rumschwimmt, aber wenn sein Gerechtigkeitsempfinden angegriffen wird oder wenn er es etwas als ungerecht empfindet, dann geht er die Decke hoch. Das geht übrigens vielen Menschen so. Mhm. Und wenn dann plötzlich noch so ein schlauer Jurist um die Ecke kommt und seinen Rechtsspruch dir um die Ohren haut, ne, dann
laut Paragraph.
Dann flippst du erst recht aus und so nach dem Motto, aber was nutzt mir das denn jetzt, wenn ich dann auch noch sehe, dass dieser fiese Typ dann aufgrund Paragraph tralalala auch noch Recht bekommt.
Ja, aber mir geht's trotzdem scheiße wegen
richtig den fiesen Typen. Richtig, und nochmal, das soll ja nicht das Ergebnis sein. Und insofern habe ich gelernt von Leuten, die mir jetzt persönlich nicht unbedingt sympathisch waren, aber ich habe von ihnen gelernt, dass die als Verhandler, deswegen sage ich, das Leben ist ja immer eine Verhandlungssache, it's a negotiation, dear, dass die verdammt gut verhandeln können. Und zwar, ob mit einem Arschloch oder mit irgendjemand, der ein komplett diametrales Ziel hat, von dem, welches aus meiner Sicht gerecht ist, welches richtig ist und welches überhaupt gar nicht meins ist. Weil wir ja gerne, oder weil ich immer ja gerne so aus Filmen herkomme oder so manches aus Filmen gelernt habe, die jetzt nicht im sozialkritischen Milieu der Super-Huper-Duper-Kulturklasse herum, sondern ich bin ja so ein typischer Hollywood-Fuzzi. Da gibt es einen Film, der heißt Verhandlungssache.
Ich kenne ihn gar nicht.
Ja, also der ist auch schon wieder eine Weile her, mit einem, sage ich jetzt, brillanten Kevin Spacey, obwohl Kevin Spacey sich später in gewissen Gerichtsverfahren als nicht so brillant herausgestellt hat, das ändert nichts daran. Also als Schauspieler hat er da eine Bombenrolle gespielt. Und dieser Film beginnt damit, dass eine sehr offensichtliche kriminelle Straftat vorliegt. Und der Kriminelle, der eine sehr spannende Situation erzeugt hat, um es mal höflich auszudrücken, sagt, weil der die ganze Zeit mit einem Verhandler vom FBI oder was rumverhandelt und dieser Verhandler kommt relativ schnell an die Grenzen seines Tuns, dass der Kriminelle oder der vermeintlich Kriminelle sagt, ich will aber nur mit dem und dem reden, verhandeln. Und dann kommt der Negotiator und dann entwickelt sich ein unfassbar spannendes Szenario. Also ich will dir jetzt keinen Spoiler-Alarm, keinen Spoiler hier
Stop
liefern.
It, no spoiler, please.
So nach dem Motto, schau dir den Film mal an, vielleicht habe ich das zum Ausdruck bringen können, was ich damit meine. Aber eine Verhandlung erfolgreich zu führen, eine Verhandlung führen, das kann jeder. Und sich gewissermaßen in den Krieg begeben, das kann auch jeder. Aber mit einer unterschiedlichen Auffassung und mit völlig unterschiedlichen Charakteren eine Verhandlung erfolgreich zum Abschluss zu bringen, das bedeutet ja unter anderem eine teilweise unfassbare Empathie oder Fähigkeit zur Empathie. Sprich, ich bin in der Lage, mich in den anderen hineinzuversetzen. Ich will ihn dazu bringen, dass er am Ende des Tages einen wie auch immer gearteten Vertrag unterzeichnet, der dem entspricht, was ich selber auch unterzeichnen würde.
Das bedeutet aber auch, dass man unglaublich viel Geduld braucht. Weil ja. Ich glaube, mit der Empathie ist nicht getan. Aber wenn du Geduld hast, Empathie und was wir noch gar nicht angesprochen haben, wenn es um Empathie geht, dann brauchst du ja auch eine gewisse Menschenkenntnis.
Ob ich jetzt mit Menschenkenntnis besonders empathisch oder dadurch leichter mir tue, empathisch zu sein, also ich behaupte für mich nein. Denn das ist ja in dem Moment, wenn mir jemand gegenüber ist, also jetzt gehe ich wieder auch zurück in meine Bewertungen. Manche von diesen Menschen, die mich da beurteilt haben, waren sehr jung und kannten mich praktisch erst seit ein paar Tagen.
Ja, also, das heißt ja nicht, dass die keine Menschenkenntnis haben.
Aber nochmal, wenn du hergehst und sagst, so, also der eine bewertet mich mit 30 Jahren Menschenkenntnis und kennt mich seit 10 Jahren und der andere bewertet mich mit 10 Jahren Menschenkenntnis und mit 2 Tagen. Ändert nichts daran, dass die...
Ich kann nicht so aufs Alter... Heben ja gut, die Menschenkenntnis.
Also, Menschenkenntnis ergibt sich ja daraus, dass ich Menschen kennen muss.
Es muss aber auch heißen, dass man Menschen wahrnehmen muss
das
und
ist
wahrnehmen
korrekt.
Kann.
Ja, das ist korrekt, hast du richtig. Wenn jemand alt ist und nie im Leben seine Höhle verlassen hat und immer alleine war, dann wird er keine große Menschenkenntnis haben.
Also, das ist immer das geilste Argument ist immer Lebenserfahrung. Und dann denke ich mir,
das
ist ein super Argument. Du bist zwar 50 Jahre alt, lieber Uwe, aber das Einzige, was du gesehen hast, ist dein kleines Dörfchen und dein Bagger. Aber Leute hast du auch kennengelernt. Einer davon ist schon gestorben und den vierten hast du nur kennengelernt, weil der Bäcker jetzt eine neue Mitarbeiter
hat. Ja, okay.
Also,
gut. Ja, das ist schon klar. Aber jetzt nochmal, du kannst ja alles immer in das gleiche Cluster, sodass du es fairerweise miteinander bewerten kannst. Hast natürlich recht. Jetzt dieser 50-jährige Uwe hat möglicherweise eine wesentlich geringere ausgeprägte Menschenkenntnis als ein 15-jähriger Uwe, der in dem Alter schon, weil er ein Diplomatenkind in 4 Ländern gelebt hat und 3 Sprachen spricht und sonst irgendwas. Aber jetzt tun wir es mal so in die Cluster rein, die dem Alter eher normaler wären oder gewissermaßen einer gewissen Normalität entspringen. Dann siehst du dich möglicherweise in den jungen Jahren, insbesondere mit diesem Totschlagargument deiner Eltern oder anderer Menschen, konfrontiert nach dem Motto, du, das ist Menschenkenntnis, Lebenserfahrung, deswegen ist das so, basta, und du kannst erzählen, was du willst.
Da muss man aber auch lachen, wenn man sowas hört, oder?
Ja, da muss man lachen oder manchmal weinen. Und
weinen.
Ja,
kommt darauf an, worum es geht am Ende des Tages.
Und es kommt auch noch darauf an, was das in der Konsequenz bedeutet. Denn wenn das in der Argumentation eben Totschlagargument bedeutet, nein, das darfst du nicht, oder nein, das machst du jetzt nicht. Und du da eben dreimal auf den Boden stapfst und sagst, das ist aber total ungerecht. Und, also, und das einzige Argument, das ich da kriege, ist Lebenserfahrung oder Menschenkenntnis.
Wir zu McDonald's gehen. Ja. Nein, wir haben noch Essen zu Hause.
Zum Beispiel. So, und deswegen empathisch, Empathie. Wie ganz weit Empathie. Ist derjenige, der tatsächlich mehr Lebenserfahrung und auch von mir aus mehr Erkenntnis hat, in der Lage, das so rüberzukriegen, dass du es unter anderem akzeptierst oder quasi nicht nur akzeptierst, sondern sagst, okay, he's got a point. Also ich kann dem folgen und dann ist deine Enttäuschung oder deine Frustration ob einer Entscheidung möglicherweise weniger groß. Ich erinnere mich gut daran, mein Vater hat des Öfteren mit mir Diskussionen, also ich habe sehr früh wohl sehr intensiv, sehr gerne diskutiert und wurde dann aber...
Ich auch übrigens, ja, wer hätte es gedacht.
Genau. Und dann wurde ich aber blöderweise abgestellt mit diesem Argument, also ich wäre noch zu jung.
Ich hasse dieses Argument.
Genau. Und ich würde das dementsprechend noch nicht verstehen.
Irgendwann wirst du schon verstehen. Ich habe auch mal so eine Diskussion geführt und die Person, mit der ich diskutiert habe, hat die rassistischsten Sachen gesagt, die du dir vorstellen kannst. Wow. Also Hitler war auf jeden Fall, ist gut weggekommen, sag ich mal. Ne?
Okay, wow.
Und dann hieß es von meiner Seite aus, also du bist doch völlig, du hast sie nicht mal alle.
Ja.
Du bist noch zu jung, um das zu verstehen.
Okay.
Okay.
Ja.
Gut.
Gut, also so dramatisch war es bei mir Gott sei Dank nicht. Aber tatsächlich bin ich des Öfteren in solche Situationen hineingebrauscht. Manchmal wird es auch mit Wissen und Unwissen platt gemacht. Aber ich habe den Eindruck, seitdem es Google gibt,
ist es ganz einfach
ist es viel, viel schneller. Ja. In der Tat. Man schweift jetzt ein bisschen ab, aber ich begreife ja Schule heutzutage und übrigens auch die Uni immer weniger als eine Wissensübermittlungs- und Wissenabfragestation. Denn das hat sich eben eigentlich, das hat sich erledigt. Du kannst heute alles innerhalb von Millisekunden im wahrsten Sinne des Wortes Wissen.
So viel lernen auch. Ich finde das so.
Ja, cool. Aber das Wissen ist ja nun, sag ja, das ist quasi in dem Sinne längst nicht mehr das wert, womit ich vorher oder früher jemanden beeindrucken konnte, weil der auswendig aus dem Stegreif irgendwelches Wissen dahin geklatscht hat und deswegen dich alleine das argumentativ platt machen konnte, weil du das gleiche Wissen nicht hattest oder auch gar nicht überprüfen konntest, ob das überhaupt stimmt, was der dir erzählt.
Ja, eher praktische Erfahrung. Du bist ja ein Honorarprofessor. Du hast nicht habilitiert, sondern du hast diesen Professortitel bekommen, weil du einfach in diesem Gebiet praktisch super viel Erfahrung gesammelt hast und super viel beibringen kannst. Und das wiederum kann man jetzt nicht googeln, aber das sollten ja eigentlich die Leute, die uns in der Uni was beibringen, sollten eigentlich eher von diesem Stern kommen, weil alles andere kann ich auch in den Skripten nachlesen oder googeln.
War möglicherweise früher auch nicht anders, aber wurde anders betrachtet. Heute hat sich vielerorts diese Erkenntnis durchgesetzt, dass sich die Schule und auch die Universität als Ort der Begegnung verändert hat, verändern muss, um da auch weiterhin den Beitrag zu leisten, der für alle nötig ist. Und deswegen geht es dann viel stärker um diese, auch unter anderem die Soft Skills. Also ich weiß, die Professoren an manchen Unis, die werden ja jetzt bewertet, unter anderem auch von den Studierenden. Und da gibt es welche, die drehen
die
durch.
Die fliegen raus.
Ja, ja, und es gibt welche, die drehen durch, weil sie sagen, was soll diese Studierende da mich jetzt bewerten? Die ist überhaupt nicht qualifiziert dazu.
Dazu, mich zu bewerten, ob ich gut was beibringe oder nicht.
Früher konnten möglicherweise dann auch Verzeihung, Arschlöcher oder Anti-Empathie-Wesen sich in solchen Umgebungen wesentlich leichter aufhalten oder sich auch durchsetzen und erfolgreich
exakt, ja.
Als denn dies heute der Fall ist, was mich wiederum an einen uralten Film erinnert, der da heißt Die Feuerzangenbowle. Ich weiß nicht, ob ich dir schon mal was davon erzählt habe. Also schön, dann schau dir diesen Film an, weil ich habe ihn gefühlt in meinem Leben mindestens 100 Mal gesehen, wenn nicht öfter. Witzigerweise am meisten in Windhoek, das ist aber eine andere Geschichte. Also dieser Film stammt natürlich aus dem 20. Jahrhundert.
Ja.
Und ein gewisser Heinz Rühmann spielt die Hauptrolle. Und dieser Heinz Rühmann sitzt an einem Abend mit seinen honorigen Bekannten, Freunden zusammen und sie trinken eine Feuerzangenbowle. Alleine das macht zu dieser Jahreszeit schon echt Spaß. Und ich glaube, dir wird sie auch, eine Feuerzangenbowle wird dir möglicherweise gut schmecken, um es mal so auszudrücken.
Schmeckt.
Das ist so eine high sophisticated version of Glühwein, sage ich immer.
Ja.
Und mit dem Alkohol nicht zu unterschätzen. Und die sitzen da so alle beieinander und dieser,
sind alle noch komplett nüchtern.
Sind alle komplett nüchtern und sind überhaupt nicht sprachfreudig und sprechfreudig. Und die erzählen dann so aus ihrer Schulzeit. Und seine Schulzeit sieht man offensichtlich im Laufe der Jahrzehnte mit immer größerer Nostalgie. Also zum Schluss waren wir alle Superstars an der Schule und alle waren toll und die Lehrer waren halt doof oder auch nicht.
Der Schwarm der ganzen Schule.
Ja, all sowas, ne? Selbstverständlich. und dann fragen sie eben ihn, also den Heinz-Rühmann-Darsteller da, wie war das denn jetzt bei dir so auf der Schule? Und dann sagt er, sorry, kann ich nicht mitreden, weil ich war nie auf einer Schule. Und dann sagen sie, hä? Wieso das? Also, und dann sagt er halt, naja, also meine Eltern waren irgendwie toll oder reich oder so. Ich war immer nur mit Privatlehrern unterwegs. Und dann sagen die anderen, um Gottes Willen, dann hast du ja den schönsten Teil deines Lebens so ungefähr verpasst. Kann man im Nachgang, wenn du Vincent jetzt fragst, ob er glaubt, dass er gerade die schönste Zeit seines Lebens hat, weiß ich nicht so recht, ob er das so sagen
würde. Ich frage ihn jeden Tag.
Ja.
Und über Schule, die Frage kannst du dir selber beantworten.
Ja. So, also wohlgemerkt, offensichtlich entstehen da nostalgische Gefühle. Und dann geht der Film weiter, dass er sagt, ja, was war denn das jetzt so toll an der Schule? Mensch und ja und da und deine mögliche erste Liebe und all sowas. Und dann spielt der Film dahingehend, dass er sagt, okay, gut, dann versetze ich mich jetzt mal in die Situation, wie ich mir vorstelle, wie meine Schulzeit an der Schule XY, klassische Schule, hätte aussehen können. Und in diesem Film, wie gesagt, du lachst dich, ich garantiere dir, du wirst dich teilweise schlapp lachen, unabhängig davon, dass der Film schon, weiß nicht was, 70 Jahre alt ist.
Mal gucken,
ist natürlich auch schwarz-weiß übrigens, also nicht am Farbknopf versuchen zu drehen, der wird ideal, wird normalerweise nicht auftauchen, sondern da werden dann die einzelnen Lehrer-Charaktertypen auch ganz klassisch dargestellt. Also da ist der Herr, der Direktor, der sich so aufhört wie der Direktor und da ist halt ein Lehrer, der ist empathiebefreit und da ist ein anderer Lehrer, der hat vielleicht zu viel Empathie. Ist übrigens auffällig, dass alles Lehrer sind und keine Lehrerinnen.
Ja.
Und da sind
Frauen
auch,
können ja nichts beibringen.
Nein, das sind, ja.
Schade, dass du das
so,
nicht
weißt. Also wie gesagt, also bestimmte Frauen- oder Männerbilder sind so, wie sie der Zeit damals entsprechen, aber die Storyline ist trotzdem eine, die du heute meiner Ansicht nach genauso eins zu eins auf die unterschiedlichen Typen übertragen
1944.
kannst. 1944. Ja, also eine Weile her. Und dass man diese Typen dann in eine Situation versetzt, also diese Lehrer, die ja quasi so eine Art Halbgott waren und alle Schüler sind brav aufgesprungen und also der Grad der Disziplin war natürlich ein ganz anderer. Heute darf ich froh sein, wenn der Studierende überhaupt zuhört und nicht auf ihrem Smartphone die ganze Zeit herumfunkt. Ja, also wie gesagt, in der Feuerzangenbowle wirst du keinen Auflauf von Handys haben. Die Geschichten, die erzählt werden, auch rund um diese Lehre und natürlich aus dieser fiktiven Sicht des Schülers, der nie ein Schüler war. Und dahingehend in der Bewertung, wie diese Lehrer und dieser Lehrkörper und im Umgang wiederum mit den Schülern. Und dann kamen auch noch Schülerinnen mit ins Spiel. Also in diesem Falle war das ein Gymnasium. Früher waren ja die Geschlechter wohl viel mehr voneinander getrennt. Dieses gemischte Thema kam ja, glaube erst in den 70er Jahren so mehr auf. Also ich kenne das noch zu meiner Schulzeit, dass es das eben gab. Und dann hat man irgendwann entdeckt, dass es schlauer ist, wenn man gemischte Klassen hat, als statt die Geschlechter voneinander trennt. In diesem Falle ist die Mädchenschule nebenan und er geht natürlich auf die Jungsschule und du kannst es dir wahrscheinlich schon denken, es gab dann irgendwann mal einen Kontakt und das lässt die Geschichte dann umso lustiger werden. Auch hier kein Spoiler-Alarm, schau dir den Film an, schau ihn dir mit zwei oder drei Freunden, Freundinnen an, macht euch dazu eine Feuerzangenbowle.
Ich glaube, das endet nicht gut.
Habt danach nicht total viel vor, vielleicht auch noch eine Semmel oder von mir aus McDonald's oder sonst irgendwas als als Grundlage dessen, aber das ist fast schon so ein Gemeinschaftserlebnis, was man mit diesem Film erlebt, insbesondere dann.
Ich habe schon richtig Lust, den zu schauen.
Ja, vor allem auch, wenn du dann mit Leuten den guckst, die auch alle mal zur Schule gegangen sind.
Also so. Mit eigentlich jeder Person, die ich kenne.
Ja, und kann man auch eine Uni-Zeit, kann man da genauso mit hinein mergen, sage ich schon fast. Und Also ich glaube, damals war man weit davon entfernt, dass es 360-Grad-Bewertungsbögen gegeben hätte oder aber, dass man Empathie als solches hineinfließen hätte lassen in die Bewertung einer Arbeit, in dem Fall von einem Lehrer oder Lehrerin, und das wiederum dann hinzugezogen hätte, um zu sagen, du bist qualifiziert, um den nächsthöheren Dienstrang zu bekommen oder um hier Karriere zu machen oder übrigens umgekehrt nicht. Dabei ist es zwischen den Zeilen und möglicherweise schon immer so gewesen, dass Menschen, die empathischer sind und empathischer agieren, möglicherweise karrieretechnisch und privat genauso ein glücklicheres oder auch ein erfolgreicheres Leben führen als denn empathiebefreite Wesen. So, das war jetzt meiner Ansicht nach für mich war das ein schönes Schlusswort. Möchtest du noch was? Schlussendlich.
Ich möchte nur sagen, wenn wir jetzt schon den ganzen Tag über Empathie gesprochen haben und jemand sich das bisher angehört hat, dann lasst euch doch auch mal von euren Freunden, so wie wir gerade über das Spiel geredet haben, bewerten. Also, was sollt ihr aufhören? Was sollt ihr weitermachen? Und was sollt ihr vielleicht neu machen? Ist vielleicht ganz interessant. Und man kann sich immer weiterentwickeln.
In diesem Sinne.
Ade.